Yeah. Und ich kenne das selber mit dieser Härtigkeit, oder Härtigkeit ist ein doofes Wort, aber mich innerlich irgendwie hart oder kalt oder sowas zu fühlen und irgendwie mit Enttäuschungen nicht klarzukommen und so. Und ich glaube, deswegen würden wir auch gerne Gebet da anbieten. Ne? Alex und Daniel würden bestimmt nach dem Gottesdienst gerne für euch beten, wenn euch das betrifft. Das ist ja auch kein Schicksal, muss ja nicht so bleiben und wäre echt eigentlich total doof, mit so einem kalten Herzen zu leben. Jetzt manchmal singen wir so ein Lied von Christian Reschke, irgendwie, wo das auch drin vorkommt, I can't live with a cold heart, also ich kann nicht mit einem kalten Herzen leben. Und das ist, glaube ich, echt so eine der schlimmsten Sachen überhaupt, wenn so das Herz so im Laufe der Jahre gefühllos wird und man nichts mehr an sich rankommen lassen kann irgendwie. Und klar, auf der einen Seite natürlich die ganz negativen Gefühle abgeschnitten hat dadurch, aber sich eben auf der anderen Seite auch irgendwie sehr viele an positiven Sachen genommen hat, ist das total bitter irgendwie. Das soll eigentlich nicht so sein, da soll keiner mit leben. Und deswegen, wenn du merkst, wie das ist bei dir, oder das fängt doch bloß an irgendwie, das reicht auch schon. Also wehret den Anfängen, dann sprich doch am besten nachher Daniel oder Alex an und die werden dann gerne für dich beten. Ja. Gut, wir sind mitten in einer Predigtreihe, und reden immer noch über Gemeinde. Könnt ihr das lesen, obwohl da der Flipchart-Ständer steht oder steht er im Weg? Okay, so gut, ich sehe, das ist bei allen der Fall, das ist schön. Der Flipchart-Ständer erinnert aber auch daran, dass wir gleich wieder irgendwie etwas hier zusammentragen werden und ihr auch euch beteiligen könnt, ja sogar müsst. Und noch während ich hier rede, könnt ihr mal in euch gehen und überlegen, ob der ein oder andere, also eine Person bei euch eigentlich nur nachher irgendwie an der Flipchart mitschreiben möchte. Das würde die Sache nämlich wesentlich erleichtern. Ich hätte am liebsten eine Frau, nicht aus irgendwelchen sexistischen Gründen, sondern weil Männer einfach nicht ordentlich schreiben können. Und dann könnte ich es auch gleich selber machen. Und deswegen, also wenn du Frau bist oder aber Kalligraf, dann komm nachher irgendwie einfach gleich nach vorne, wenn ich das sage, und schreib da auf. Und wenn du weder eine Frau bist noch weißt, was ein Kalligraf ist, dann komm auf gar keinen Fall nach vorne, denn dann bist du grundfalsch. Also Teil 8 schon der Predigtreihe, das ist echt so ein bisschen schwierig gerade. Ne? Wir sind jetzt schon seit Ewigkeiten da dran, aber es sind immer so viele andere Leute, die hier predigen wollen. Deswegen habe ich jetzt auch schon 3 Wochen nicht hier gepredigt und mir ist gar nicht aufgefallen, dass Daniel nicht da war und Steffi irgendwie, weil ich auch nicht da war. Deswegen kann ich verstehen, wenn jetzt so der eine oder andere sagt, ich kann mich an Teil 1 überhaupt nicht mehr erinnern. Das geht mir nämlich ganz genauso, ich kann mich auch nicht mehr an Teil 1 erinnern. Deswegen kann ich auch keine Zusammenfassung machen und ihr müsst euch das irgendwie einfach selber zusammenreimen. Aber wir sind ja auch in einer Unterpredigtreihe, nämlich in der Unterpredigtreihe die prägende Gemeinde. Und es geht darum, dass Gottes Reich dazu da ist, die Welt um uns herum zu prägen. Nicht nur einzelne Menschen, sondern sogar ganze Städte und letzten Endes eine ganze Gesellschaft. Das ist so der Plan Gottes dahinter. Und ich glaube, so diese Unterpredigtreihe wenigstens, die kann man auf jeden Fall verstehen. Mir ist das eine total wichtige Predigtreihe, irgendwie, weil ich schon echt so viele Jahre damit beschäftigt bin, mir Gedanken darüber zu machen, wie Gemeinde eigentlich sein sollte und wie Gemeinde gut ist und wie mit so vielen Sachen unzufrieden bin und richtig konzeptionell unzufrieden bin, dass ich einfach denke, so wie Gemeinde in Deutschland gebaut wird, funktioniert das einfach hinten und vorne nicht. Und das ist so ein bisschen das, was rausgekommen ist, wie nach ganz vielen Jahren irgendwie darüber nachdenken, forschen, beten, lesen, diskutieren, vor Gott weinen, manches Mal. Und von daher ist es eine sehr wichtige Predigtreihe, also zumindest für mich. Und ich glaube, dass ich teilweise schon irgendwie fast ein anderes Konzept irgendwie von Gemeinde entwerfe, als man das so gewohnt ist. Und bitte euch von daher auch, euch da mal richtig drauf einzulassen. Ja, ich habe heute zufällig einen Bibelvers gefunden. Das ist ja manchmal echt komisch. Ne? Man liest die Bibel durch und durch und ich glaube, dass ich also jeden Vers schon mehr als 5-mal gelesen habe. Und trotzdem so, manchmal ist so ein Vers dabei, wo ich nachher denke, den habe ich irgendwie noch nie gelesen oder habe ich ihn zumindest noch nicht so richtig wahrgenommen. Und ich war irgendwie mit dieser ganzen Gesellschaftssache immer an einer Stelle so ein ganz klein bisschen unzufrieden, nämlich, dass ich mir gedacht habe, wo steht das eigentlich in der Bibel? Irgendwie da steht ja eigentlich ganz wenig irgendwie davon drin, irgendwie, dass man eine Gesellschaft prägen soll, irgendwie, dass man göttliche Werte irgendwie in die Gesellschaft reintragen soll, dass man einer Stadt irgendwie einen göttlichen Stempel aufdrücken soll. Das finde ich an ganz wenigen Stellen. Und komischerweise irgendwie kam heute irgendwie gleich eine ganze Menge irgendwie von Stellen, irgendwie während ich eigentlich an was ganz anderes gedacht habe. Und wie eine davon wollte ich euch gerne etwas mit reinnehmen. Und zwar ist die aus dem Lukas-Evangelium. Und hier sagt Jesus, außerdem, das heißt, er hat das so vorher über etwas anderes, Ähnliches gepredigt, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Und wenn ihr so die Reich-Gottes-Gleichnisse im Kopf habt, dann ist es ja eigentlich so, dass meistens es zwei Kategorien gibt. Entweder hat irgendwer was verloren und findet das wieder und freut sich drüber, oder aber es wird irgendwas Kleines genommen und es wird nachher riesengroß. Und das ist auch der Zusammenhang hier. Ein Vers vorher hat Jesus darüber geredet, dass das Samenkorn, das Senfkorn das kleinste Korn überhaupt ist. Und man wirft es in den Boden und düngt es ein wenig, gießt mit Wasser drauf. Und dann wird ein großer Baum daraus, der so groß ist, dass sogar die Vögel darunter nisten können. Und der Clou der ganzen Sache ist halt einfach, Gottes Reich wird größer. Und genauso ist es auch mit diesem Gleichnis mit dem Sauerteig. Jesus sagt, das Reich Gottes ist auch so wie so ein kleines bisschen Sauerteig, so eine kleine Portion, die eine Frau nimmt und in einen riesigen Trog Mehl mischt und mengt das so richtig unter. Und dann lässt sie das einen Tag stehen und am nächsten Morgen ist der ganze Teig sauer und kann fast schon weggeschmissen werden. Also der Teig ist auf jeden Fall durchsäuert. Ich habe das nie ganz verstanden, wie das geht, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr Pizzabäcker seid oder wenn ihr irgendwie selber backt, dann wisst ihr es wahrscheinlich besser. Ich habe bis heute sogar irgendwie noch mal versucht, irgendwie nachzurecherchieren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon über Sauerteig predige. Und ich raff es einfach nicht. Also ich verstehe irgendwie das Prinzip, dass man Mehl hat und dass man Sauerteig da rein tut und am Ende kommt was Gutes dabei raus. Aber ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Also falls irgendjemand von euch da so richtig kundig ist, kann er mir das nachher gerne erklären. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man wohl keinen Kuchen backen kann, wenn man nicht diesen Schritt geht. Also man hat einen großen Krug Mehl, tut da irgendwie ein bisschen Sauerteig rein und am Ende ist der ganze Teig durchsäuert und man kann Kuchen damit machen. Was? Ach, scheiße. Okay, also ja, wirklich für Theologen ist der Bereich der Küche irgendwie ein totales Mysterium. Ich habe das auch nie verstanden, warum ich bloß mir so eine Tasse Reis nehme und nachher werden wir 20 Leute davon satt. Ich hatte immer den Kopf, ganzen Topf voll mit Reis gemacht und nachher viel zu viel gehabt. Auf jeden Fall, es gibt ja so Sachen in der Küche, irgendwie da weiß kein Mensch, wie es funktioniert, aber nachher ist auf jeden Fall eine ganz große Menge dabei rausgekommen und alles ist gut. Aber Pizza macht man auch damit, oder? Ach Mann, Scheiße. Aber Hefe ist doch das Gleiche. Ist Hefe nicht das Gleiche? Okay, aber ihr habt das Prinzip auf jeden Fall verstanden. Ja, vielleicht kann das ja nächstes Mal irgendwie mal eine Hausfrau oder ein Hausmann irgendwie darüber predigen. Ich weiß nur, wie es nachher schmeckt. Also jedenfalls, man nimmt ganz wenig und tut es in ganz viel und nachher nimmt das ganz viele etwas von der Eigenschaft des ganz wenigen an. Und das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Und er münzt das auf das Reich Gottes. Und sagt, das Reich Gottes ist eben wie so ein ganz bisschen Sauerteig und das ist in etwas Großes hineingeworfen. Das Große kann eigentlich nur die Welt sein, wie darum herum, wie wo das Reich Gottes wie reinkommt. Und er sagt, mit der Zeit wird es sein, dass der ganze Bereich durchsäuert ist, wie dass die ganze Welt irgendwie also etwas abbekommen hat, wie von dem Reich Gottes, dass die ganze Welt irgendwie um es herum verändert wird, sodass nachher irgendwie man sagen kann, das Reich Gottes hat viel Frucht gebracht, irgendwie hat sich irgendwie multipliziert und hat irgendwie diese ganze Welt, die da drum ist, verändert. Und das finde ich ein unglaublich schönes Bild, wie das Jesus verwendet, weil ich die Sache halt einfach irgendwie super finde. Das, was wir haben, ist etwas total Kraftvolles, ist etwas Mächtiges. Und dieses Wort, das wir haben, das Gott uns gegeben hat, wie der Geist, den er uns gegeben hat, wie alles, was das Reich Gottes ausmacht, ist eigentlich irgendwie dazu da, die Welt um uns herum zu verändern. Und es ist so, dass der Sauerteig in der Bibel fast nur negativ verwendet wird, also zumindest im Neuen Testament. Einmal warnt Jesus davor, dass wir aufpassen sollen vor dem Sauerteig der Pharisäer und meint damit immer so eine überfromme Heuchelei. Ein andermal sagt er, passt auf vor dem Sauerteig der Sadduzäer, meint damit Weltlichkeit. Paulus warnt vor dem Sauerteig der Sünde und ist eigentlich immer negativ. Und es wird immer gesagt, hier, wenn du Christ bist, pass auf wie vor diesem und jenem Sauerteig, denn wenn das in dein Leben eindringt, dann wird es dich verändern und nachher kommt dir etwas raus, was du eigentlich nicht wolltest und du bist an einem Punkt angekommen, wo du nicht hingehen wolltest. Und deswegen sind wir so ein bisschen trainiert darauf, Angst zu haben. Aufzupassen, irgendwie, womit wir uns beschäftigen, aufzupassen, wohin wir gehen, vorsichtig zu sein, wie was wir an uns ranlassen, aufzupassen, mit welchen Menschen wir uns umgeben, aufzupassen, welche Filme wir gucken, welche Bücher wir lesen, welche Musik wir hören. Und man ist einfach wie so darauf getrimmt, immer aufzupassen. Und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass wir als Christen echt übervorsichtig geworden sind und vergessen haben, dass wir selber irgendwie etwas total Kraftvolles, Mächtiges haben, was die gleiche Eigenschaft hat wie die Welt und was deswegen raus muss in die Welt. Und wir sind so sehr damit beschäftigt, irgendwie Angst vor dem zu haben, was uns da draußen passieren kann und vor dem bösen Teufel, irgendwie, der uns ja auch irgendwie noch im Nacken sitzt, dass wir dieses Mächtige, was Gott uns gegeben hat, dieses Reich Gottes, gar nicht nutzen und in die Welt hinausbringen und deswegen die Welt gar nicht durchsäuert werden kann, weil wir uns davon fernhalten. Und manchmal ist es, glaube ich, tatsächlich so, irgendwie, dass wenn man im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, dass man unheimlich viel Angst mitkriegt irgendwie vor der Welt draußen, dass man dauernd irgendwie davor gewarnt wird, immer irgendwie Angst vor Sauerteig hat und deswegen nichts aus dem macht, was Gott einem gegeben hat. Und das ist total blöd, denn wir haben ja keinen kleinen Gott, keinen Gott, mit dem wir uns immer wieder fürchten müssen. Die Bibel sagt ganz deutlich, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir wieder mal uns fürchten müssten, sondern wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen, nämlich wo wir verstehen, dass Gott unser Vater ist. Und wir sollten keine Angst haben vor der Welt, sondern sollten einfach verstehen, dass die Welt der Ort ist, wo das Reich Gottes rein muss und dass die Welt dieser riesige Mehlkrug ist, wo wir Gottes Reich reinbringen sollten. Und deswegen müssen wir einfach aufhören, diese Ängste zu haben und sollten uns lieber irgendwie dessen bewusst sein, dass wir mit einem Auftrag hier sind und dass wir etwas super Starkes in uns haben, dass Gott uns etwas gegeben hat, was sich durchfressen will, was Veränderung bringen will und dass wir diese Veränderung nicht bringen können, wenn wir einfach immer nur zu Hause sitzen und aufpassen, sondern dass wir die Veränderung eigentlich nur bringen können, wenn wir rausgehen und unseren Jesus und das Reich Gottes in die Welt hineinbringen. Und ich hoffe einfach, dass wir eine Gemeinde sind oder zumindest dabei sind zu werden, die keine Angst hat, also wo keiner richtig Panik hat vor dem, was irgendwie da draußen ist, sondern die das, was sie haben, weitertragen und in die Welt rausbringen und damit Veränderung bringen. Jetzt ist es so, irgendwie, dass dieser Sauerteig irgendwie so funktioniert, dass man eben, wie gesagt, irgendwie bloß eine kleine Menge braucht. Und diese kleine Menge ist oft bloß ein einzelnes Wort, das man jemandem sagt. Gerade wenn es vielleicht noch ein prophetisches Wort ist, dann geht es oft noch irgendwie tiefer rein. Aber oftmals ist das einfach nur so, dass es ein richtiges Wort zur richtigen Zeit ist und die Person kriegt das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe das irgendwie in Dutzenden von Situationen erlebt, dass ich irgendwas gesagt habe zu jemandem, irgendwie mal, weil ich darauf angesprochen worden bin, mal war es einfach bloß so im Vorbeigehen. Und Jahre später, wenn wir die Person noch mal wieder getroffen haben und die gesagt hat, Mensch, was du damals gesagt hast, das ist irgendwo wirksam gewesen in mir. Das ist mir total nachgegangen. Gab es einige Situationen, da bist du mir nachts über die Bettdecke gelaufen und ich habe irgendwie die ganze Zeit daran gedacht, was du gesagt hast. Und es hat mein Leben verändert. Und ich hoffe mal, dass ihr solche Situationen auch kennt. Ich gehe eigentlich irgendwie mal fast davon aus. Denn eigentlich ist es schon so, irgendwie, dass jeder von uns, der bereit ist, so etwas von seinem Samen weiterzugeben, von diesem Reich Gottes, das in ihm ist, weiterzugeben, der müsste es eigentlich erleben, dass es irgendwo anders Frucht bringt und einen Menschen verändert. Und genauso wie es da ist im einzelnen Leben, also im persönlichen Leben, funktioniert es bei Gesellschaften auch. Wenn man eine Gesellschaft verändern will, dann ist eigentlich der Schritt dazu, dass man einen Gedanken sät, dass man ihn immer wieder begießt, indem man es immer wieder hervorholt, nicht immer dahinter zurückweicht und es irgendwann wieder vergisst, sondern dass man einfach wie dranbleibt, dass man immer wieder irgendwo diesen Gedanken sät, irgendwie an die richtigen Stellen bringt und dafür sorgt, dass es aufgeht. Und dann kann man mit unheimlich wenigen Mitteln sehr viel bewirken, wenn man das tut. Und ich möchte euch ein Beispiel irgendwie mal dafür geben. das ein bisschen gar nicht so willkürlich ist. Also vor einem Jahr oder sowas habe ich mit Alex mal richtig Gedanken wieder darüber gemacht, was es denn so für erfolgreiche Bewegungen gegeben hat, die wirklich Gesellschaft verändert haben. Und wir sind unter anderem auf eine Bewegung gekommen, von der ihr mit Sicherheit alle mal gehört habt, ist nämlich die Fairtrade-Bewegung. Und die Fairtrade-Bewegung ist ein Beispiel für gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, mittlerweile hat jeder schon mal irgendetwas davon gehört, dass es nicht nur Deutschland und Europa gibt, sondern dass es auch noch irgendwie einen Bereich der Welt gibt, der ziemlich groß ist und der manchmal als dritte Welt bezeichnet wird. Mittlerweile kriegt es den etwas positiver klingenden Namen Schwellenländer oder ähnliche Sachen. Aber jeder von uns hat das schon mal gehört, dass es einen großen Teil der Welt gibt, der eher ausgebeutet wird, als dass er in Wohlstand lebt. Und dass irgendwie der Westen einen großen Teil der Schuld daran trägt, dass es genauso ist. Früher war das eine Sache, da hat man sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und das war irgendwo total jenseits des Horizontes. Ich weiß noch, als ich ungefähr 18, muss ich da wahrscheinlich schon gewesen sein oder vielleicht irgendwie kurz drunter, zum ersten Mal in Hagen, meiner fast Heimatstadt, einen Dritte-Welt-Laden gesehen habe, war ich total überrascht. Davon ist nie geredet worden, weder in der Schule irgendwie hat man uns das erzählt, irgendwie noch im Elternhaus war das irgendwie ein großes Thema. Und irgendwann stehe ich vor diesem Laden, der heißt Dritte Weltladen, und ich gucke da rein und es ist nur Krempel da drin. Also meine erste Begegnung damit war nicht so positiv, waren da jede Menge handgeschnitzte Aschenbecher und irgendwelche Didgeridoos, irgendwie die immer noch hasse, irgendwie bis auf den heutigen Tag. Ich weiß nicht, warum man die einführt. Aber halt so jede Menge Sachen, die keiner braucht, wurden da verkauft. Und das war so mein erster Berührungspunkt damit. Und ich fand das irgendwie total negativ. Aber mit der Zeit irgendwie hat mich das doch immer mehr beschäftigt. Und speziell irgendwie, als ich dann mit Alex verheiratet war und Alex sich mir viele Gedanken darüber gemacht hat, irgendwie über fairen Handel und irgendwie die Situation irgendwie in Drittweltländern irgendwie und das ethische Problem irgendwie, das sich mir daraus ergibt, irgendwie, dass Europa und USA und der ganze Westen irgendwie da so viel Ausbeutung betreiben. Und wir haben uns immer mehr irgendwie damit beschäftigt. Und ich habe echt dazugelernt und wie gemerkt, dass es tatsächlich so ist, irgendwie, dass ich nicht irgendwo ignorieren darf, was am anderen Ende der Welt passiert, weil es einfach nur eine Welt ist und das, was ich mache, hat Einfluss auf das, was andere Leute machen oder wie andere Leute leben. Und das Gute irgendwie an dieser Fairtrade-Bewegung ist, dass sie tatsächlich ursprünglich eine christliche Bewegung ist und war. Hat in 40er Jahren angefangen mit amerikanischen Mennoniten, die gesagt haben, boah, das geht so nicht mehr weiter. Und die haben dann angefangen, diese handgeschnitzten Aschenbecher zu importieren und die ersten Läden wieder mitgemacht und haben das Thema publik gemacht, sind sehr dran geblieben und es hat sich multipliziert. Also am Anfang stand tatsächlich irgendwie eine einzelne Gemeinde, die irgendwie gesehen hat, wie Gott wendet sich in der Bibel den Armen ganz besonders zu. Und deswegen können wir eigentlich nicht irgendwie so tun, als ob es keine Armut gäbe, sondern wir müssen irgendetwas dagegen machen. Und dann hat sich von da aus weiter ausgebreitet. In 60er Jahren kam noch ein ganz großer Schub, der teilweise natürlich durch die Hippie-Bewegung irgendwie befeuert worden ist, aber wo auch wieder ganz viel Christliches dabei war. Vor allem katholische Jugendbewegungen waren irgendwie sehr engagiert irgendwie in dieser ganzen Fairtrade-Sache. Und es ist bis heute eigentlich so, dass viele Kirchen und fromme Organisationen ihre Hände da drin haben und es einfach irgendwie wissen, irgendwie dass wir nicht so weitermachen können und dass Gott irgendwie die Situation total negativ findet. Und das war für mich auch der letzte Punkt eigentlich, wo ich verstanden habe, irgendwie ich muss irgendetwas machen, ich muss irgendwo mein Denken ändern und mein Leben ändern, war tatsächlich, als ich einen Bibelkommentar gelesen habe, nämlich von Elisabeth Achtemeier über den kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Und irgendwo schreibt sie da so sinngemäß, dass die soziale Situation in den Straßen Jerusalems unter König Jerobeam wahrscheinlich nicht großartig anders war irgendwie als heute, irgendwie, wo die Schere total aufgeht irgendwie zwischen Reich und Arm. Nur, dass es vielleicht nicht mehr in einer Stadt ist, sondern dass die großen Unterschiede irgendwie zwischen der ersten Welt und der dritten Welt sind. Und sie führte das halt noch weiter aus und sagte, irgendwie, genauso wie Gott sich damals irgendwie den Armen besonders irgendwie zugehörig gefühlt hat und große Solidarität da hatte, hat er das auch heute noch. Und man kann das eigentlich nicht irgendwo das Alte Testament lesen und das irgendwie total hinten rüberfallen lassen, sondern irgendwie, das ist ein himmelschreiendes Unrecht und da muss etwas getan werden. Und das war irgendwie so der Punkt, irgendwie, wo ich dann echt letzten Endes endgültig verstanden habe und gemerkt habe, okay, man muss da irgendwie was tun und ich kann nicht mehr einfach nur die Augen davor zumachen. Aber der ganze Punkt irgendwie an der Sache ist, irgendwie in 40ern hat kein Mensch darüber geredet und dann kamen irgendwann ein paar Quäker, ein paar Mennoniten und haben angefangen, Dritte Weltläden einzurichten, haben das Thema irgendwie immer publiker gemacht und mittlerweile im Jahr 2012 siehst du überall dieses Fairtrade-Siegel drauf auf den verschiedensten Produkten. Es gibt ganz viele Ketten und Einzelunternehmen, die versuchen da irgendwo faire Entlohnungen für Bauern und sowas irgendwie zu kriegen. Der Markt hat sich geändert, irgendwie es ist nicht mehr so sehr irgendwie Musikinstrumente, sondern mehr irgendwie Kaffee und Tee und solche Verbrauchsgüter. Aber es ist jetzt wirklich in aller Munde und die Gesellschaft hat sich an diesem Punkt geändert. Echt, unser Denken hat sich verändert. Mittlerweile ist es schon fast schwierig, also gerade wenn du Hardcore hörst, ist es schon fast schwierig, ein nicht fair gehandeltes T-Shirt einer Hardcore-Band zu kriegen, weil die ganz, ganz viel Werte darauf legen, dass am besten alles wie Fair Trade ist und sowas und da einen gewissen ethischen Maßstab haben, der ja auch erstmal gar nicht schlecht ist. Also es ist tatsächlich möglich, irgendwo mit so ein paar kleinen Gedanken, die man sät, eine ganze Gesellschaft zu verändern und in diesem Fall wirklich Jesus-mäßiger zu machen. Und das ist der Auftrag, den die Kirche hat. Also wenn wir den Sauerteig, wenn wir das Mehl dieser Welt hier durchsäuern wollen, dann wird das irgendwie der Weg sein, dass wir versuchen, Gottes Maßstäbe hineinzubringen in diese Welt. Und ich habe ein 7-Bereiche-Schema euch gezeigt, wo wir jetzt seit letzten Mal irgendwie dabei sind, da durchzugehen. Es gibt so 7 Einflussbereichen oder Einflusssphären in eine Stadt oder eine Gesellschaft. Und wir haben uns letztes Mal 2 angeguckt und wollen uns heute 1 angucken. Das heißt, die Künste sind schon weg. Alles, was so mit Kultur schaffen zu tun hat, mit Musik, bildender Kunst und so weiter, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ausbildung und Erziehung ist ein Punkt, der wird wahrscheinlich nächstes Mal kommen. Also jeder von uns durchläuft irgendwie eine Art von Schulbildung und hat Prägung mitbekommen an diesem Punkt. Den Bereich der Politik haben wir letztes Mal schon besprochen, der einen großen Einflussbereich in einer Gesellschaft darstellt. Die Religion wird noch zu besprechen sein, was ja eigentlich so unsere Kernkompetenz ist. Als Gläubige verstehen wir etwas von Religion und wesentlich mehr als die Atheisten, möchte ich mal behaupten, denn die haben ja keine. Der Bereich von Wirtschaft und Finanzen ist natürlich super entscheidend, irgendwie, wenn es darum geht, ob es einer Gesellschaft gut oder schlecht geht. Und es ist ja gerade irgendwie eine riesengroße ethische Diskussion drüber, irgendwie die von Bankenkrise zu Bankenkrise sich irgendwie noch weiter verschärft, wie es denn eigentlich mit dem Geld aussieht und ob der Kapitalismus so noch eine Zukunft hat oder ob man ihn total ändern muss. Also da wird ganz viel diskutiert und da muss die Stimme Gottes echt rein. Der 6. Bereich ist der Medien. Das, was jeder von uns kommuniziert, konsumiert. Was jeder von uns zu sich nimmt in Form von Fernsehen, Radio, Zeitungen und diesen Dingen. Und der Bereich, den wir heute besprechen wollen, ist der Bereich der Familie. Jeder von uns ist aufgewachsen. Ja, das stimmt. Muss mich nochmal vergewissern. Und jeder von uns hat das in irgendeiner Art von Familie gemacht oder hat irgendeine Art von Familienerfahrungen. Selbst Leute, die in Heimen aufgewachsen sind, haben da irgendwie eine Art von zweiter Familie, Ersatzfamilie oder irgendwie etwas gefunden. Also ein Beziehungsumfeld, mit das sie über ihre jungen Jahre hinweg gebracht hat, das in sie investiert hat, mit das sie ihnen etwas beigebracht hat über das Leben. Also jeder von uns hat irgendeine Art von Familienerfahrung. Manche werden sagen, ich habe eine super Familie gehabt, tolle Eltern, auch erweiterte Familie war irgendwie total gut. Meine Kindheit war einfach glänzend. Andere werden sagen, ja, bei mir ist es nicht so gewesen, meine Familie war schrecklich. Vater Säufer, Mutter Säufer oder irgendwie Vater Karriere gemacht, irgendwie sich nicht um mich gekümmert, irgendwie Mutter irgendwie die ganze Zeit hinter ihm hergeräumt oder irgendetwas irgendwie in der Art und ich bin immer hinten rübergefallen. Also die einen haben eine gute Familie gehabt, die anderen haben eine schlechte Familie gehabt. Und wir stellen das irgendwo in der Seelsorge immer wieder fest. Ich bin zwar nicht selber Seelsorge, aber einige meiner Freunde sind welche. dass unheimlich viele Probleme, die Menschen haben, letztlich irgendwie aus der Familie kommen. Und dass erwachsene Menschen irgendwie mit 40, 50 Jahren immer noch irgendwie unter dem leiden, was ihre Eltern ihnen vielleicht mal an falschen Sachen gesagt haben oder was irgendwie passiert ist irgendwie in der Zeit ihrer Kindheit. Also immer noch eine Prägung haben in ihrem Leben, mit der sie nicht zurechtkommen und wo man dann seelsorgerlich und im Gebet irgendwie etwas dagegen machen muss, irgendwie dass diese oder halt diese Prägung irgendwie wegkriegen sollte. Die Welt hat große Probleme mit der Familie. Auch das ist irgendwie eine Diskussion, die man in jeder Zeitung fast sieht. Also wenn du irgendwo mal eine Zeitung aufschlägst und es ist nicht gerade so der Remscheider RGA, sondern eine mit etwas internationalerem Anspruch, dann wirst du mit Sicherheit irgendwie einen Artikel darüber finden, wie es gerade mit der Familiendebatte aussieht. Und es geht irgendwie um Elternzeiten, um Kindergeld, irgendwie um Hortplätze für die Kleinsten und Ganztageskindergarten und so weiter und so weiter. Also man macht sich unheimlich viele Gedanken darüber, wie Familie aussehen kann im 21. Jahrhundert und kommt, glaube ich, noch immer nicht so zu richtigen Schlüssen. Also es ist alles irgendwie total kontrovers diskutiert und hart umkämpft. Und es ist aber auch irgendwie jedem klar, dass man Familie braucht, weil Familie halt einfach etwas ist, wo jeder drin ist, was jeder in irgendeiner Weise hat. Und so, dass es also ein wichtiges Thema ist. Und wenn wir uns heute Gedanken darüber machen, wie wir in diesem Bereich prägen können, dann kann das verschiedene Dimensionen haben. Es kann bedeuten, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir selber aufgezogen worden sind und was es vielleicht an Prägungen zu überwinden gilt. Aber es kann auch sein, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir selber irgendwie als Eltern bessere Eltern sein können, als wir vielleicht welche hatten. Es kann irgendwie bedeuten, dass wir uns Gedanken machen, wie man anderen Menschen um die Gemeinde herum helfen kann, wie mit ihren Kindern klarzukommen. Es kann bedeuten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Kinder helfen können, mit ihren Eltern klarzukommen. Also es ist ein riesengroßer, echt weiter Bereich, wo ich sicher bin, dass Gott die Gesellschaft echt segnen möchte, irgendwie Menschen anrühren möchte und so dieser großen Not begegnen will. Ich habe zwei Punkte, die ich gerne vorher nochmal sagen will, weil ich die so als prophetisch empfunden habe und danach fangen wir dann mit unserer Stichwortsammlung an. Und es ist jetzt wieder so, dass ich Gebet anbiete dafür. Also ich werde nicht für diese andere Sache beten, aber falls du irgendwas so in diesem Bereich hast, würde ich gerne nachher für dich beten. Und es geht um zwei falsche Prägungen. Eine Prägung, die ich ganz oft sehe irgendwie bei Leuten aus christlichem Elternhaus, ist, dass sie eine extreme Sündenprägung haben oder ein ganz starkes Sündenbewusstsein. Dass man also dauernd irgendwie sich darum dreht, was man alles falsch gemacht hat, was man irgendwie noch falsch machen kann, wie Gott wohl über mich denkt, wo ich doch schon wieder irgendwie gesündigt habe. Und ich halte das für eine totale Katastrophe. Sünde ist eine böse Sache auf jeden Fall, man muss ihr widerstehen, davon ist die Bibel total voll. Aber es funktioniert einfach nicht, indem man sich um die Sünde dreht. Wenn man sich um Sünde dreht, irgendwie hat man kein Gespür mehr für Erlösung und dafür, dass man eigentlich erlöst worden ist, dass Jesus dafür gekommen ist, um uns frei zu machen und wird immer irgendwie in diesen Sachen hängen bleiben. Und so würde ich total gerne irgendwie für Leute beten, die sagen, ja, bei mir ist das so, ich habe das als Kind irgendwie schon eingetrichtert bekommen, irgendwie, dass man alles Mögliche irgendwie unterlassen soll, irgendwie, dass es so vieles irgendwie gibt, was man nicht tun darf, irgendwie als Christ. Und du leidest irgendwie immer noch darunter und du hast irgendwie so eine riesengroße Sünde und so einen ganz kleinen Gott, der daneben ist, dann würde ich total gerne für dich beten, dass du das Bild ins richtige Lot kommt und du einen großen Gott kriegst und eine kleine Sünde und entsprechend irgendwo die Sünde ihren Stellenwert verlieren wird. Und das zweite ist ein rein weibliches Thema, aber es sind ja auch ein paar Frauen da. Ich glaube, eine Sache, die wir in der frommen Szene echt immer wieder betonen und falsch machen, ist, dass wir ein falsches Frauenbild haben. Und es hat irgendwie damit zu tun, dass wir meinen, dass in der Bibel stehen würde, dass Frauen verschiedene Sachen im geistlichen Bereich nicht machen dürfen, dass sie insbesondere keine Gemeinden leiten dürfen, überhaupt nicht in Gemeinden leiten sollten, dass sie nicht predigen sollten, nicht irgendwie etwas, was Gott ihnen aufs Herz gegeben hat, irgendwie weitertragen sollten. Und es ist falsch. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail alles erklären. Es gibt sicherlich ein paar schwierige Bibelstellen, über die man sich unterhalten müsste. Aber darüber habe ich praktischerweise auch ein Buch geschrieben. Das kann man dann wie bei Alex nicht mehr kaufen, weil das vergriffen ist. Ne? Ach, es ist vergriffen. Das heißt, ihr müsstet euch selber wieder durchwühlen oder wir können uns auch mal drüber unterhalten. Aber jedenfalls der Punkt ist, Gott liebt Frauen und es ist irgendwie ganz egal, irgendwie, was ihr mitbekommen habt, irgendwie vielleicht im Elternhaus, irgendwie, was man alles nicht darf irgendwie als Frau und wie viel wichtiger Männer irgendwie in manchen Bereichen sind. Ich glaube, dass das echt total falsch ist und dass Gott Frauen freisetzen will in unserer Bewegung, in unserer Gemeinde. Und dass wir eigentlich uns als Gemeinde beschneiden, wenn wir von vornherein sagen, dass 50% unserer Leute nicht mitmachen dürfen. Ist totaler Quatsch. Und ich glaube sogar, dass jeder Gemeinde irgendwie etwas fehlt, die nicht irgendwie einen gewissen Anteil von Frauen hat, die in der Leitung mitmischen, die nicht Frauen hat, die die Lehre prägen und halt irgendwie predigen auf die Weise, wie Männer das halt einfach nicht können. Und dass wir einfach irgendwo in ein Ungleichgewicht kommen, wenn Frauen nicht irgendwie an den entsprechenden Stellen sind. Und das ist natürlich auch 100%ig für unsere Gemeinde gültig. Wir haben auch keine Frau in Leitung. Wir haben auch nur ganz wenige Frauen, die dann auch nur sehr selten predigen. Aber es wäre eigentlich total cool, wenn man das irgendwie ändern könnte. Ich höre das immer wieder, dass wir sowieso eine männliche Gemeinde sind. Und eigentlich so das Bild ist immer das gleiche. Wir haben immer wieder Männer, die sagen, boah, total geil hier. Aber die Frauen finden das nicht so geil. Und dann dauert es oft irgendwie so ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, irgendwie, bis die Frauen uns dann auch irgendwie ein bisschen besser finden und dann irgendwie bereit sind, irgendwie mit in den Gottesdienst zu kommen oder sogar irgendwie mit in die Gemeinde einzutreten. Und ich glaube, es liegt halt einfach wieder dran, dass wir fast zu 100% wie von Männern geprägt sind. Und es wäre total schön, wenn sich das verändern würde und irgendwie auch ein weiblicherer Anteil da reinkommt. Gut, das sind meine beiden Punkte. Da würde ich gleich gerne irgendwie dann mit euch beten, wenn ihr wollt. Und jetzt will ich noch ein Brainstorming mit euch machen. Nämlich, was kann man tun? Hat sich schon irgendjemand jetzt überlegt, dass er sie gerne schreiben würde? Ja, gut. Da habe ich so für gebetet. Ich habe so für gebetet, dass du das machst. Ja, was habt ihr für Gedanken? Wie könnte sich Gottes Reich irgendwo in diesem Bereich irgendwie der Gesellschaft irgendwie stärker aufstellen? Was könnte Gemeinde machen? Was könnten Einzelne machen? Irgendwie lasst uns einfach mal irgendwie ein bisschen zusammentragen, was möglich wäre, um diesen Bereich von Familie zu stärken und Jesusmäßig zu prägen. Es sieht schlecht aus, es wird alles bleiben, wie es ist.
Vielleicht könnte man so eine Anlaufstelle für Familien machen, die halt nicht so genau wissen, wie man eine Familie halt positiv lebt oder so. Also sowas wie ja auch das Jugendamt macht, aber das Jugendamt ist ja immer eher so eine negative Adresse für die meisten. Also, weiß ich nicht, hier sind ja viele Familien, die auch kleine Kinder haben und so, die halt auch ganz cool sind, wie ich finde. Und dass man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, also auch Leuten, die nicht so richtig wissen, weil die keine Vorbilder haben oder so, wie man das macht, das ein bisschen beibringen.
Gut, jetzt schreibt das mal in einem Wort auf.
Was für mich oder was mir immer wieder fehlt an der heutigen
Weiß jemand, welches Gebot das ist? Okay. Wer ist der Meinung, dass es das vierte Gebot ist? Einer? Okay, wer ist der Meinung, dass das fünfte ist es nicht? Das fünfte ist, du sollst dich morden, das ist ganz sicher. Wer ist der Meinung, dass das sechste ist? Wer ist für drei? Also dann würde ich sagen, also gewinnt leider mit einer ganz kleinen Mehrheit auf vier. Also ich glaube, die Lösung kann man ja eigentlich nur auf diese Weise machen, dass Eltern irgendwie es lernen, so mit ihren Kindern umzugehen, dass sie respektiert werden. Oder? Also der Ansatz wird irgendwie bei den Eltern da sein. Es ist immer schlecht, mit den Kindern irgendwie zu sagen, du musst aber irgendwie deinen Vater und Mutter respektieren, wenn man die ganz schwer respektieren kann. Deswegen würde ich da auf jeden Fall bei den Eltern ansetzen. Da ja auch die Skelette vor der Tür kommen. Ja, ich halte das irgendwie das. Das ist doch gut. Konsequent sein ist doch gut. Alex. Hört ihr Alex da hinten?
Das ist ja kaum zu glauben, dass mich jemand nicht hört. Nee, ich wollte sagen, also allgemein in Familie und in Kinder investieren, weil, wie soll ich sagen, also ich habe ja keine eigenen Kinder, aber wenn ich Leute treffe, die mir dann erzählen, dass es irgendwie schlecht bei ihnen in der Familie läuft oder dass sie nicht zufrieden sind, dann habe ich oft so den Eindruck, die erwarten auch, dass das alles von alleine kommt. Und wenn ich was Positives mit anderer Leuts Kindern erlebe oder halt was Positives sehe oder so, dann sehe ich immer, da war vorher eine Investition sozusagen. Also wie der Thomas jetzt so dem Kind beibringen, bitte zu sagen oder Kinder ernst zu nehmen. Also das geht mir, schreib mal, in Familien investieren. Ne? Das ist jetzt nichts, was man mit einem Programm macht oder was man sich, wo man irgendwie so sagen kann, das sind jetzt hier diese 3, 4, 5 Schritte oder das muss der Staat machen oder die Gemeinde oder so, das muss jeder persönlich machen. Aber ich finde, als Christ gehört das auch dazu, dass man irgendwie Familie und Kinder und andere Menschen ernst nimmt und da rein investiert. Und der Flipchart-Ständer scheint nicht meiner Meinung zu sein. Geht es, Cheruja? Ja, ich glaube auch. Ja, das wollte ich halt sagen. Wollte ich noch was sagen? Also genau, ich wollte nur sagen, ich finde das eigentlich voll schlimm, wenn ich in Gemeinden gehe, wo die Kinder nicht ernst genommen werden oder wo Familien nicht ernst genommen werden, so nach dem Motto, ja, seid fruchtbar und mehret euch, das gilt für alle Christen, aber irgendwie so Erziehung lernen und mit Kindern in der Gemeinde ordentlich umgehen, das ist irgendwie Schnurz. Und ich finde, das ist bei uns nicht so und da bin ich eigentlich sehr froh drüber. Ja, oder Kinder und Familien ernst nehmen. Ach ja. Hast du nicht gerade gesagt, das ist das vierte? Das meine ich nämlich auch.
Ich habe das Mikro, ich kann mich nicht sagen. Also ich habe dran gedacht, dass wir ja jetzt im Moment ziemlich viele alte Menschen auch haben in der Gesellschaft. Und deswegen fände ich mehr Generationenhäuser gut. Also einfach, ja, das würde ein paar Probleme auch lösen, was die Versorgung angeht und solche Sachen. Ja.
Das ist ein Punkt, den ich auch total gut finde, weil in Spanien oder in Italien, wo irgendwie, also so in südländischen Ländern, ist das halt irgendwie auch eher so, dass die das nicht, sie können sich das halt finanziell nicht leisten, ihre Eltern oder ihre Familienangehörigen in irgendwelche Pflegeheime abzuschieben. Das hört sich jetzt so böse an, abzuschieben, aber oder abzugeben. Aber das ist bei denen auch irgendwie so, dass Familie da einfach auch eine andere Priorität hat, und das finde ich immer sehr beeindruckend, weil wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jetzt meine Eltern pflegen oder mit denen zu Hause in einem Haus wohnen, dann finde ich das schon irgendwie einen sehr herausfordernden Gedanken. Zumal man ja heute sogar irgendwie noch mehrere Eltern hat durch irgendwelche Scheidungen und neue Heirat, und das wird ja immer größer.
Ja, ich fände es, glaube ich, nicht schlecht, wenn es irgendwie so ein Sorgentelefon geben würde, so ein Seelsorger in der Gemeinde, der sich gerade um speziell den Bereich kümmert und wo auch die Leute wissen, ja, da kann ich mal anrufen, der vielleicht auch so Streitschlichtung zwischen Eltern und Kindern regelt oder sich da einbringt und sowas von außen sieht. Und zum anderen, ja, wäre es vielleicht auch eine gute Idee, so Familienpatenschaften zu machen. Also eine Familie, die sagt, ja, bei uns läuft das ganz gut, wir sind da echt gesegnet, dass die so Familien oder Eltern an die Hand nehmen und sich dann auf eine ja, spezialisieren oder sich halt um eine kümmern und mit denen vielleicht auch eben so einen längeren Weg gehen und da drin wachsen.
Gibt es Seelsorger in der Gemeinde, und die Nummer ist hinten auf dem Flyer. Da ist ein Seelsorgeflyer, das sind halt Leute, die man anrufen kann.
Also ich fände gut, wenn man also generell auch Kritik äußern kann, sprich Zivilcourage auch sagen kann, nicht nur äußern kann, sondern auch den Mut hat, einfach mal zu sagen, hör mal, das und das finde ich in deiner Familie oder wie du gerade mit deinem Kind umgehst, nicht in Ordnung, dass man da halt einfach ja einfach mal den Mund aufmacht und nicht nur zuguckt.
Was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, so auch mit diesen Familienpatenschaften, also ich meine, ich bin ja jetzt auch noch relativ frisch verheiratet, aber wir haben halt auch schon über Familie drüber nachgedacht, und ich fände das, glaube ich, auch sehr cool, wenn man, also ich sehe das halt auch, ich mache Kindergottesdienste, wenn man einfach für, nicht nur für die Familien, sondern für die Eltern jeweils irgendwie, ja, so eine Art Mentor hätte. Also wenn ich überlege, dass ich irgendwann mal Vater werden soll, dann ist das so ein Riesenberg, der vor mir steht und ich keine Ahnung habe, wie ich das hinkriegen soll. Und ich glaube, ich cool fände, wenn es dann so Leute gäbe, die auch wirklich sagen, hör mal, ich habe jetzt schon 3 Kinder und ich weiß, wie man die bändigt und züchtet und aufzieht und und das war... dass man da einfach so einen Gesprächspartner hat und jemanden, der auch einen begleitet, und dass man da wirklich so als Väter oder Mütter unter sich einfach auch irgendwie so einen Rückhalt hat. Das finde ich eigentlich, glaube ich, sehr gut.
Also vielleicht ist es manchmal auch wichtig, nochmal so die Werte herauszustellen, damit man überhaupt so richtig weiß, woran man sich orientieren soll, also so im Allgemeinen. Also vielleicht.
Wir hören das jetzt mal an dieser Stelle wegen Zeit auf. Oder hast du noch einen Punkt? Ja gut, komm. Wer könnte zu dieser Gesichtskirmes Nein sagen?
Also ich finde es auch mal wieder ganz wichtig, wenn man als Familie sich auch Auszeiten nimmt, wo man wirklich alleine was macht und einfach mal entspannen kann, wo man nicht mal das Gefühl hat, man muss für das Kind da sein, sondern wirklich sich, also wenn ein Elternteil mit sich im Frieden ist und glücklich ist, glaube ich, ist das für das Kind der beste Segen.
Okay, als kleines Schlusswort, ich glaube, alles, was wir hier haben, was wir aufgeschrieben haben, wird wahrscheinlich irgendwie mit Eigeninitiative anfangen. Also ich glaube, dass wir eigentlich sehr viele Möglichkeiten haben, irgendwie über Dinge zu reden, dass wir auch mittlerweile wirklich auch einiges wie an kompetenten Ehepaaren haben, die irgendwie ihre 10 Jahre wir schon zusammen sind oder 15 oder irgendwie noch mehr. Ich glaube, noch mehr irgendwie noch haben wir noch keine. Aber halt so in diesem Dreh irgendwie, wo man auch garantiert irgendwie als junges Paar irgendwie mal nachfragen kann. Und sicherlich auch einige, die ja schon Kinder haben, irgendwie auch schon einige, die Kinder im Grundschulalter haben, wo man dann sicherlich auch mal irgendwie nachfragen kann, wenn man jetzt gerade so das erste Kind hat. Also es dürfte unwahrscheinlich sein, dass wir jetzt schnell irgendwelche Strukturen schaffen werden dafür, irgendwelche Erziehungsnotfall, Telefonnummern oder so, aber irgendwie da sollten wir halt auch einfach als Gemeinschaft und wieder füreinander da sein, wir aufeinander achten und wenn du da irgendwelche Fragen hast, dann sprich halt einfach mal jemanden an, der in dieser Gemeinde hier ist und schon ein bisschen weiter ist oder natürlich auch in einer anderen Gemeinde, aber irgendwie das wird auf jeden Fall so der erste Schritt sein, wie mal selber Eigeninitiative zu ergreifen. Ich danke euch fürs Mitmachen, bitte euch auch die Sachen echt nochmal in eurem Herzen irgendwie zu bewegen, denn das Problem ist ja oft irgendwie, man macht hier so eine Sammlung und geht danach so mit dem Gefühl raus, irgendwie, dass man denkt, ja jetzt weiß ich noch mehr, was irgendwer mal machen müsste oder was irgendwie an den Start kommen müsste oder so und es wird überhaupt nicht funktionieren. Und ich vermute einfach, dass Gott irgendwie zu einigen von euch auch reden wird, wenn ihr euch damit auseinandersetzt und ihr vielleicht so den Ruf an euch selber verspürt, irgendwie für jemanden da zu sein, jemandem zu helfen, vielleicht irgendwie auch gerade in eurer Nachbarschaft, mit ungläubigen Leuten, irgendwie da irgendwie jemandem beizustehen. Und dann macht das doch bitte auch. Also beschäftigt euch irgendwie weiter mit dem Thema und ich vermute, wenn das Denken sich ändert und man es immer mehr irgendwie auf den Schirm bekommt, das Reich Gottes eben nicht das ist, was hier im Kultschock passiert, sondern mindestens genauso sehr das, was in der Nachbarschaft passiert und auf dem Arbeitsplatz, dann wird sich irgendwas ändern. Wenn das Denken sich ändert, dann ändern sich irgendwann auch die Taten und dann ändert sich in der Konsequenz das ganze Leben. Und dann setzt euch doch echt mal mit auseinander. Irgendwie versucht mal für eure Nachbarschaft irgendwie mit Jesu Augen zu sehen. Wie betet mal irgendwie für andere Leute irgendwie, beschäftigt euch wie mit den Problemen in der Gesellschaft um euch herum und ich vermute mal, dass ihr merken werdet, irgendwie, dass Gott euch nicht zufällig an irgendeinen Ort gebracht hat, sondern dass es da einfach irgendwie Möglichkeiten gibt, irgendwie etwas Gutes zu tun und dass ihr genau die Richtigen dafür seid. Amen. Die 4 Gebetsanliegen sind klar. Ich würde gerne irgendwie für Frauen beten, die sagen, ja, ich habe irgendwie Probleme in meine Berufung reinzukommen, weil ich mein ganzes Leben falsche Prägungen da empfangen habe. Würde auch irgendwie gerne für Leute beten, die irgendwie nur irgendwie mit Sündenbewusstsein leben irgendwie und einen ganz kleinen Erlöser haben. Und Daniel und Alex würden gerne für Leute mit harten Herzen beten und die merken wir, dass der Heilige Geist schon gar nicht mehr an sie rankommen kann. Ansonsten schönen Dank und schönen Abend. Ciao.